Stellen wir uns einmal vor, du besuchst die Sprechstunde eines Arztes. Würdest du dem Arzt vertrauen, wenn er sofort den Wunsch äußert, dich sofort zu operieren, ohne dir auch nur eine einzige Frage zu deinem Gesundheitszustand gestellt zu haben? Wahrscheinlich eher nicht. Warum würde ein guter Arzt Fragen stellen bei der Sprechstunde? Weil er dadurch am besten herausfinden kann, wie er dem Patienten helfen kann. Der Patient fühlt sich auch in diesen wichtigen Eingriff einbezogen. Und er bekommt das Gefühl, dass der Arzt nicht nur am Operieren interessiert ist, sondern am Heilen. Er ist am individuellen Wohl des Patienten interessiert. Wir können Menschen in übertragenem Sinn heilen. Und wenn wir das wollen, wenn wir die Menschen in übertragenem Sinn heilen wollen, dann müssen wir die Kunst des Fragestellens beherrschen. Und wenn man eine Kunst erlernen oder bewahren möchte, dann freut man sich, wenn man jemanden über die Schulter blicken kann, der diese Kunst ausgezeichnet beherrscht. Und Jesus war so jemand. Er fragte seine Mitmenschen keine Löcher in den Bauch, aber er stellte Fragen, damit sie ihm folgen konnten bei seinen Gedankengängen. Und die Antworten gaben ihnen wichtige Informationen über ihren geschichtlichen Hintergrund. Schauen wir uns drei Bereiche an, drei Situationen, die uns zeigen, wie geschickt Jesus Fragen einsetzte. Die erste Situation finden wir in Markus, Kapitel 9, Vers 33. Und lest doch diese Gedanken bitte mit mir gemeinsam in der Bibel mit. Jesus und seine Jünger haben gerade einen langen Weg zurückgelegt von Caesarea Philippi nach Kapernaum. Und unterwegs, da haben sich die Jünger darüber gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Und das ist Jesus nicht entgangen. Jetzt im Vers 33 lesen wir Folgendes. Und sie kamen nach Kapernaum. Als er nun drinnen im Haus war, stellte er ihnen die Frage. Hier haben wir also das Thema unseres Vortrages. Da stellt er ihnen die Frage, was habt ihr auf dem Weg erörtert? Der nächste Vers zeigt, dass die Jünger Jesu verlegen schwiegen. War das das Ziel Jesu? Nein. Jesus hatte das Ziel, seine Jünger zum Nachdenken zu bringen. Und später hat er sie liebevoll darauf hingewiesen, wie sie diesen schlechten Gedanken auch überwinden können. Das Ziel bestand also in einer gedanklichen Reaktion. Schauen wir uns Matthäus 17, Vers 25 an. Hier ging es Jesus um ein anderes Ziel. Petrus wurde gefragt, ob denn Jesus die Tempelsteuer nicht bezahle. Also die Steuer, die für die Anbetung des Hauses Jehovas, des Vaters Jesu, benutzt wurde. Wie reagierte Petrus? In Matthäus 17, Vers 25 lesen wir, doch, sagte er. Als er aber ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor, indem er sprach, was denkst du, Simon, von wem erhalten die Könige der Erde Abgaben oder Kopfsteuern? Von ihren Söhnen oder von Fremden? Jesus bediente sich also einer Reihe von Fragen, die die Antwort nahelegten. Viel schneller wäre es gegangen, Jesus hätte ihm erklärt, wie sich diese Sache verhält. Stattdessen hat er diese Kunst des Fragestellens benutzt, um dem Petrus zu helfen, ihm gedanklich zu folgen. Warum war das gut? Petrus fühlte sich dadurch mit einbezogen in einen lehrreichen Dialog. Jesus brachte den Petrus durch logisches Denken schrittweise zur richtigen Schlussfolgerung, erwarte dadurch die Würde des Lernenden und als dann der Groschen gefallen ist, hatten beide Freude, sowohl der Lernende als auch der Lehrer. Bei der dritten lehrreichen Begebenheit in Matthäus Kapitel 16, im Vers 13, da ging es Jesus um etwas anderes, da hat er ein anderes Ziel verfolgt. Er hat nämlich beobachtet, dass viele Jünger ihn verlassen haben. Bestimmt aus Enttäuschung, weil er sich nicht hat zum König machen lassen. Und jetzt stellt Jesus hier seinen Aposteln die Frage im letzten Vers oder im letzten Satz des Verses: Was sagen die Menschen, wer der Menschensohn sei? Also was sagen die anderen über mich? Und dann im Vers 15, er sprach zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich sei? Was war das Ziel dieser Frage? Er wollte herausfinden, was sich im Herzen seiner Apostel befindet, was darin vorging in ihrem Herzen. Und so hat also Jesus sehr gut Fragen eingesetzt mit ganz unterschiedlichen Zielen. Und das können wir auch. Wir können Fragen einsetzen, um erstens Gesprächsbarrieren zu überwinden, um zweitens herauszufinden, wie wir den Menschen konkret helfen können und um ihnen klarzumachen, drittens, was für sie am besten ist. In den folgenden drei Szenen wollen wir uns einmal anschauen, wie man Fragen effektiv einsetzen kann. Die erste Szene spielt im Haus-zu-Haus-Dienst und achten wir einmal darauf, wie der Verkündiger geschickt eine Reihe von Fragen stellt, um eine Gesprächsbarriere abzubauen und herauszufinden, wie er am besten helfen kann.
Guten Morgen, Herr Dörreich. Jung ist mein Name. Ich hoffe, bei diesem freundlichen Wetter einen freundlichen Menschen anzutreffen. Ich hätte kurz eine Frage an Sie gerichtet. Viele Menschen glauben ja an einen Gott, anderen fällt es eher schwer. Darf ich fragen, wie es Ihnen ergeht?
Da sind Sie bei mir an der total falschen Adresse. Das Thema Gott ist nichts für mich. Da hätten Sie gar nicht klingeln brauchen. Ich bin Atheist.
Heißt das, dass Sie noch nie an Gott geglaubt haben?
Das ist schon seit der Schulzeit so.
Und wie kommt das?
Wissen Sie, ich bin ein Mensch, der sich an der Wissenschaft orientiert. Und da ist die Bibel ein Buch von vielen guten Büchern. Und das Thema Gott ist nur eine gute Geschichte.
Das zeigt mir, dass sich bereits viele Gedanken zu diesem Thema gemacht haben. Und das ist wirklich gut. Herr Dörreich, denken Sie, dass es falsch wäre, sich mit Argumenten zu beschäftigen, die für einen Schöpfer sprechen?
Das ist jetzt eine gute Frage, die Sie mir stellen. Eigentlich sollte man ja für alles offen sein. Nein, verkehrt ist das nicht.
Schauen Sie einmal hier, die Broschüre »Das Leben reiner Zufall«. Hier ist folgende interessante Aussage zu finden.
Ist es nicht interessant, dass sich der Verkündiger durch die Reaktion des Gegenübers nicht verunsichern ließ? Wie hat er es geschafft, die Barriere abzubauen? Durch höfliche Fragen nach dem Standpunkt. Und dann stellt er ihm die Frage: Denken Sie, dass es falsch wäre, sich mit Argumenten zu beschäftigen, die für einen Schöpfer sprechen? Und das, diese Frage in Verbindung mit dieser wertvollen Broschüre ist bestimmt auch für uns ein schönes Hilfsmittel. Habt recht herzlichen Dank für diese Szene. In der nächsten Szene, da beobachten wir, wie eine Familie gerade den Studierabend beendet hat, und achten wir darauf, wie die Eltern ihrem Kind durch Fragen helfen, seinen Standpunkt zu verteidigen.
Es war wirklich schön mit euch, aber Sonja, ich habe gemerkt, dich bedrückt etwas. Was ist los? Kann ich dir helfen?
Naja, also in der Schule, in Biologie, da nehmen wir gerade die Zelle und die DNA durch und da haben wir jetzt auch Hausaufgaben dazu aufbekommen. Und zwar sollen wir Beweise dafür suchen, wie sich das alles entwickelt hat. Naja, und meine Klassenkameraden, die kennen sich richtig gut in der Evolution aus. Und die wissen natürlich, dass ich eine Zeugin bin und die werden mich jetzt bestimmt löchern, warum ich denn an den Schöpfer glaube.
Du Sonja, wir haben doch jetzt auf dem Kongress die Broschüre über den Ursprung des Lebens bekommen. Da wirst du bestimmt gute Argumente finden.
Genau. Dreh den Spieß doch um. Du musst doch nicht immer verteidigen, was du glaubst. Vielleicht kannst du gezielt ein paar taktvolle Fragen stellen. Was hörst du davon?
Ja, aber das kann schwierig werden.
Wisst ihr was? Ich hole einfach mal die Broschüre.
Sonja, wenn du die Broschüre anguckst, was fällt dir ein? Welches Argument ist am besten?
Auf Seite 21, glaube ich, da hat es einen interessanten Kasten und Fakten und Fragen. Und den Punkt 2, den fand ich echt interessant.
Ja, sehr interessant. Da steht, die Speicherkapazität der DNA ist in unserem Computerzeitalter noch immer unerreicht. Du kannst einfach Fragen stellen. Ja. Würdet ihr mir zustimmen, dass die Speicherkapazität der DNA in unserem Computerzeitalter noch immer unerreicht ist? Wahrscheinlich werden sie Ja sagen.
Und dann schau mal, dann könntest du die Frage stellen, die hier unter diesem zweiten Fakt steht. Wenn Informatiker diesen Standard nicht erreichen können, wie dann der Zufall?
Stimmt, das ist eigentlich ein guter Tipp. Vor allen Dingen kann ich dann argumentieren, und zwar mit Fakten, und ich verteidige die Wahrheit, aber ohne irgendwie angreifend oder verletzend zu wirken.
Ja, du kannst noch den letzten Punkt dazu nehmen. Das ist ein schlagendes Argument. Sonja, wir können mal das mal durchspielen. Ich bin ein Klassenkamerad und du stellst mir die Fragen. Was hältst du davon?
Ja, können wir so machen.
War es nicht gut, dass der Vater zuerst gefragt hat, wie sein Kind die Sache sieht und dann gezeigt hat, wie es seine Überzeugung durch Fragen verteidigen kann? Habt auch ihr recht herzlichen Dank für diese Szene. Die dritte Szene besteht aus zwei Teilen. Zunächst bekommen wir demonstriert, wie wir es nicht tun sollten, wenn wir einem Studierenden einen biblischen Standpunkt erklären wollen. Gerade hat die Studierende Absatz 11 in Kapitel 1 des Buches gelesen, was lehrt die Bibel wirklich? Aber bitte nicht so.
Frage A lautet, wie empfindet Gott Unrecht allgemein?
Also hier im Absatz haben wir ja gelesen, er hasst jede Art Unrecht.
Ja, richtig, genau. Und hier im Absatz, da ist ja auch noch 1. Mose 6, Vers 5 und 6 erwähnt. Und da steht, dass es Gott damals schmerzte, als er die Ungerechtigkeit sah.
Aha.
Das war nämlich der Zustand auf der Erde, bevor Jehova eingriff. Vor der Sintflut ist ja bekannt.
Ja,
und dann haben wir ja noch eine weitere Bibelstelle, nämlich Malachi 3, Vers 6. Und das wiederum war jetzt 2000 Jahre nach der Sintflut. Und da wird das meines Wissens nach bestätigt. Da heißt es, denn ich bin Jehova, ich habe mich nicht geändert. Also so wie wir schon gesagt haben, ist das noch heute genauso bei Jehova. Und dann schließt sich da ja gleich die Frage B an. Wie empfindet Gott, wenn wir als Einzelne leiden müssen?
Ja, wir können diese Szene mit einem albanischen Sprichwort kommentieren, das da lautet, wer viel redet, erfährt wenig. In der zweiten Szene, da macht es unsere Schwester natürlich richtig und wir wollen darauf achten, wie sie bemüht ist herauszufinden, was sich im Herzen der Studierenden befindet und wie sie ihr am besten helfen kann.
Also Frage A lautet, wie empfindet Gott Unrecht allgemein?
Also hier im Absatz haben wir ja gelesen, er hasst jede Art Unrecht.
Sehr gut, Dankeschön. Mal ehrlich, was denken Sie wirklich? Hasst Gott wirklich Ungerechtigkeit?
Also ganz ehrlich, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Weil sehen Sie, die Welt ist voll von Ungerechtigkeit. Und wir sind tagtäglich damit konfrontiert. Und woher sollen denn wir wissen, wie Gott empfindet?
Das ist eine sehr gute Frage, die Sie da gestellt haben. Also hier im Text steht ja noch eine interessante Bibelstelle, nämlich 1. Mose 6, Vers 5 und 6. Und dort wird beschrieben, wie Jehova in der Vergangenheit empfunden hat. Das war nämlich die Zeit vor der Sintflut, als die Menschen besonders schlecht waren. Und wenn Sie da beim Lesen mal darauf achten, ob diese Frage, wie sich Gott da gefühlt hat, beantwortet wird. Wenn Sie das gerne mal lesen möchten?
Ja, gerne. Da sah Jehova, dass die Schlechtigkeit des Menschen ausnehmend groß war auf der Erde und dass jede Neigung der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur schlecht war. Und Jehova bedauerte, dass er Menschen auf der Erde gemacht hat, und es schmerzte ihn in seinem Herzen.
Mhm, Dankeschön. Also wie berührte jetzt Jehova die Schlechtigkeit der Menschen damals?
Ja, hier heißt es ja, es schmerzte ihn in seinem Herzen. Das kann ich mir vorstellen.
Mhm. Und wenn wir jetzt mal an die heutige Zeit denken, was da so alles los ist, also denken wir mal an den Amoklauf in Winnenden oder an die Entführung und Ermordung der Bankiersfrau in Heidenheim, noch gar nicht so lange her. Wie geht es Ihnen da? Tut es da nicht auch manchmal weh, wenn Sie sehen, wie schlecht Menschen sind?
Ja, natürlich. Das ist ganz schrecklich, klar.
Und dann kann man sich auch ungefähr vorstellen, wie sich Jehova damals eben gefühlt haben muss. Vor allem, wenn wir bedenken, dass Jehova alles sieht, ja nicht nur Bruchteile. Also behalten wir das mal im Sinn. Und dann würde ich noch gerne die zweite Bibelstelle hier lesen, Malachi 3, Vers 6. Die finden Sie übrigens kurz vor Matthäus.
Okay.
Wenn Sie das auch mal lesen möchten.
Da heißt es, denn ich bin Jehova, ich habe mich nicht geändert.
Ja, was kann man jetzt daraus schlussfolgern?
Ja, dass es Jehova immer noch schmerzen muss, wenn er Unrecht sieht.
Ein kluger Lehrer wird sich nicht immer mit der korrekten Antwort zufrieden geben. Und da stellte sie ihr die Frage, was denken Sie, hast Gott wirklich Unrecht? Und die Antwort hat ihr gezeigt, dass die Studierende den Gedanken nicht richtig nachvollziehen konnte. Und so hat sie ihr geholfen, das besser zu verstehen, bevor sie zum nächsten Gedanken übergegangen ist. Und das zeigt uns auch, welch großes Potenzial hinter gut gestellten Fragen steckt. Habt recht herzlichen Dank. Denken wir zusammenfassend auch einmal an Folgendes. Gab es einen Menschen, der Wichtigeres zu sagen hatte als Jesus Christus? Keine Frage. Es gab niemanden, keinen Menschen, der Wichtigeres zu sagen hatte als er. Und doch stellte er seinen Gesprächspartnern Fragen, ließ ihnen Zeit zu sprechen, hörte ihnen geduldig zu. Auch wir haben natürlich Wichtiges zu sagen. Doch wer viel redet, erfährt wenig. Wer Fragen stellt, kann den Menschen besser helfen, durch eigene Vernunft Schlüsse zum richtigen Schluss zu kommen. Und wir selbst stellen uns dadurch nicht in den Vordergrund. Wie jede Kunst, so erfordert auch die Kunst des Fragestellens Übung und auch Anstrengung. Doch es ist alle Mühe wert. Denn wenn wir lernen, wie Jesus zu lehren, können wir anderen helfen, ein besseres Leben zu führen und auch mit Jehova, unserem liebevollen Vater, versöhnt zu werden. Bruder Marco Farion aus der Versammlung Kenzingen spricht jetzt über das Thema »Werdet versöhnt mit Gott«, sei beim Predigen ein guter Teampartner.